Ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 25. Kapitel, möchte ich ein Gleichnis lesen, das uns allen ja bekannt ist. Matthäus, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Matthäus 25, 14 bis 30. Jesus spricht also: Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das 1 empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch der herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Ihr Lieben, das ist ja ein Gleichnis, das wir alle kennen. Ich habe dieses Gleichnis für diesen Sonntag heute gewählt, weil wir am Anfang eines 9 Jahres stehen, also eines Schuljahres, eines Arbeitsjahres. Das, was für die Schulen gilt nach den Ferien, das gilt auch oft für die Gemeinde. Da fängt dann immer dann mit dem September ein neues Arbeitsjahr an. Und da denken wir natürlich in besonderer Weise auch daran, wie wir als Jünger Jesu gerufen sind, im Reich Gottes zu dienen. Und da hinein spricht dieses Gleichnis eine sehr wichtige Botschaft. Und ich denke, ihr Lieben, dass es wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, was hier steht. Denn im Grunde genommen ist das wirklich eine ernste Botschaft. Eine sehr ernste Botschaft. Ihr Lieben, hineingestellt ist dieses Wort in einen Zusammenhang. Es gibt im Lukas-Evangelium eine Parallele dazu, die ein bisschen anders klingt, aber vom Inhalt her, mit anderen Beispielen, aber vom Inhalt her genau dasselbe. Und da wird deutlich gemacht, dass Jesus das Gleichnis in eine bestimmte Situation hineinstellt. Nämlich, die Situation war die, dass die Jünger in ihrem Herzen gedacht haben: Wann wird jetzt das Reich Gottes, das sie von Jesus erwartet haben, dass es beginnt, wann wird es offenbar? Also sie dachten ja, dass Jesus nicht gekreuzigt wird und aufersteht und dann in den Himmel zurückkehrt, sondern sie dachten ja eher daran, dass Jesus kommen wird, sich auf den Thron David setzen wird und das Reich Gottes auch in einer politischen Sinne beginnen wird. Und sie dachten das. Wann wird das jetzt gleich geschehen? Wann wird das jetzt offenbar? Sie warteten unmittelbar darauf. Und in diese Situation hinein spricht Jesus das Gleichnis und sagt, es gab da einen Mann, kann man wieder zurückgehen in den ersten Vers, also 14, und im Lukas-Evangelium wird beschrieben, es war ein Fürst, Jesus verwendet das als Fürst, und er ruft die Knechte zu sich, und weil er die Absicht hat, in ein fernes Land zu reisen, und bevor er abreist, übergibt er ihnen sein ganzes Vermögen. Er übergibt ihnen sein Vermögen nicht im Sinne von Erbe, dass sie das jetzt besitzen, sondern im Sinne von Verwalterschaft. Er übergibt ihnen das und er reist dann außer Landes und es heißt dann in ein fernes Land und nach einer langen Zeit kehrt er wieder zurück. Also sehr wichtig, dass Jesus hier in die Gedanken der Jünger hineinspricht und sagt, es ist noch nicht so weit, dass das Reich Gottes in dem Sinne, wie ihr es erwartet, kommt. Da ist eine Zwischenzeit. Da wird der Fürst, und damit ist ja er gemeint und die Knechte sind die Jünger, also da wird der Fürst zuerst weggehen und nach einer langen Zeit kommt er wieder zurück. Also hier spricht Jesus von seiner Himmelfahrt, dass er nach seiner Auferstehung wieder zurückkehren wird zum Vater und nach einer langen Zeit wieder zurückkehren. Und in dieser Zwischenzeit, da liegt, soll nun das die gesamte Aufmerksamkeit der Jünger legen. Wie sie nun diese Zwischenzeit, wie sie mit dieser Zwischenzeit umgehen, was sie in dieser Zwischenzeit tun. Und in dem Zusammenhang redet nun Jesus von dem Arbeit, von der Arbeit, die geschehen muss im Reich Gottes, bevor er wiederkommt. Und das ist eine Botschaft, die für alle Jünger in dieser Zwischenzeit gültig ist, also auch für uns. Wir sind gerufen zu treuen Knechten im Reich Gottes, die eine Aufgabe haben, die geht bis zu unserem Lebensende. Die hört nicht vorher auf, oder wenn Jesus vorher wiederkommt, dann ist da zunächst einmal ein Einschnitt. Und in diesem Zusammenhang redet Jesus acht. Konzentriert euch auf das, was in der Zwischenzeit wichtig ist für euch. Was ich euch in der Zwischenzeit für eine Aufgabe gebe. Und in dem Sinne werden hier zwei Dinge in besonderer Weise deutlich gemacht oder da liegen auf zwei Akzenten der Schwerpunkt. Der erste Akzent, den dieses Gleichnis setzt, ist zunächst einmal, dass er sagt, für diese Zwischenzeit, Da gibt der Fürst seinen Knechten Gaben. Talente heißt es hier. Und mit diesen Gaben verbindet er Aufgaben. Und er sagt, im Lukas-Evangelium wird das deutlich so ausgedrückt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Also der Schwerpunkt liegt auf dem, was Gott seinen Jüngern gibt, was er austeilt von seinem Reichtum und dass wir mit dem, was uns gegeben ist, das nicht für uns behalten, sondern damit wuchern. Alles, was wir von Gott empfangen, ist dazu gegeben, dass wir damit handeln, damit, dass wir es weitergeben. Da ist ein Auftrag dahinter, da sagt nicht Jesus, ich schenke euch aus meinem Reichtum die Fülle und jetzt habt es und genießt es. Nein, er sagt, ich schenke euch aus meinem Reichtum und jetzt wuchert damit. Jetzt arbeitet damit. Jetzt übernehmt Verantwortung mit dem, was ich euch gegeben habe, zum Aufbau des Reiches Gottes und dieses Königreiches. Das heißt, jede Gabe, die Gott uns gibt, ist verbunden mit einer Aufgabe. Und das ist etwas, was wir als Jünger Jesu immer neu verstehen lernen müssen. Diese Dinge, die uns da von Gott gegeben sind, nicht gegeben als eine Wertanlage, die wir in den Safe einsperren oder irgendwo bewahren, sondern sind alles gegeben, damit wir wuchern damit, damit wir es einsetzen, damit wir sozusagen arbeiten und handeln damit im Sinne dessen, der uns diese Gaben gegeben hat. Das ist zunächst einmal das eine Wesentliche, was uns hier Jesus sagt. Jeder einzelne Jünger ist von seiner grundsätzlichen Berufung her ein Beschenkter und ein Beauftragter. Und das gehört engstens zusammen. Für den Auftrag gibt er uns auch die Gaben. Aber wir sind beauftragt. Und ihr Lieben, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, nun auch, was diese Gaben betrifft, nun, was die Talente betrifft. Das ist ja ein Bild. Nun, wir können mit diesem Bild das Bild nun füllen mit verschiedenen Dingen. Jesus erklärt ja das nicht jetzt ausführlich, was er mit den Talenten meint. Aber da sind wir auch frei, sozusagen vom Geist Gottes her, uns auch sagen zu lassen, was er damit meint. Ganz sicher ist zunächst einmal gemeint, das größte Talent, die größte Gabe, die er uns gegeben hat, ist die Botschaft des Evangeliums. Mit der Botschaft des Evangeliums müssen wir wuchern, das ist Nummer eins. In jeder Weise, in Wort und in Tat, da ist die Tat genauso wichtig. Also jeder Jünger ist gerufen, mit der Botschaft des Evangeliums etwas zu tun, nicht für sich zu behalten. Mit diesem Talenten ist natürlich auch subsumiert und mit hineingegeben, dass er uns daher auch für diese Aufgabe, das Evangelium zu vermitteln, auch verschiedene Gaben gegeben hat. Gaben und Fähigkeiten. Das sind alles da können wir alles mit hineinnehmen. An natürlichen Begabungen, die wir von Natur aus, also von Geburt her meine ich jetzt, von Gott her schon mitbekommen haben. Aber auch diese vielen Gaben, die wir als übernatürliche Gaben benennen. Also Gaben, die wir schon haben, Gaben, die wir im Laufe unseres Lebens bekommen und Fähigkeiten, die uns der Gott gibt. Und vieles andere, alles, was uns aus der Fülle Gottes an Reichtum gegeben ist, auch Finanzen. Den einen sind Finanzen gegeben. Auch das ist etwas, wo wir wuchern sollen für das Reich Gottes. Zeit, und man könnte jetzt so vieles anfügen, aber das muss jeder auch von sich aus in seinem Herzen bewegen. Was ihm von Gott gegeben ist an Gaben, etwas, was nicht nur unser Leben bereichert, sondern dazu da ist, dass es weitergegeben wird. Und interessant ist, in diesem Gleichnis, im Zusammenhang mit diesen Gaben, diesen Talenten, dass Jesus hier von einer Unterschiedlichkeit spricht. Dem einen sind 5 Talente gegeben, dem anderen sind 2 Talente gegeben, dem anderen sind 1 Talent gegeben. Hier wird eine Unterschiedlichkeit ausgedrückt. Nun, diese Unterschiedlichkeit, die kann man jetzt sozusagen insgesamt, das deutet darauf hin, dass eigentlich von Gott her die Unterschiedlichkeit in dem, was er uns gegeben hat, in mehrfacher Weise gegeben ist. Die Unterschiedlichkeit zum Beispiel in der Art der Gabe. Dem einen ist das gegeben, sagt zum Beispiel im 1. Korinther 12 Apostel Paulus durch den Geist, dem anderen ist das gegeben, dem dritten ist das gegeben. Nicht alle haben dieselben Gaben und Fähigkeiten bekommen vom Herrn. Da ist ein wichtiger Unterschied. Und das ist sehr, sehr wichtig in der Gemeinde, ihr Lieben. Dass wir die Unterschiedlichkeit, die vielfache Unterschiedlichkeit, dass wir die sehen und akzeptieren. Und annehmen, dass es da etwas Unterschiedliches gibt. Eine zweite Unterschiedlichkeit ist gegeben in dem Maß der Gaben. Dem einen ist viel gegeben, dem anderen ist wenig gegeben. Wenn jemand die Gabe hat, sozusagen, oder den Auftrag auch hat, zu evangelisieren, dem einen ist es mehr gegeben, dem anderen weniger. Aber jedem ist es gegeben. Oder in der Gabe der Prophetie, da gibt es unterschiedliches Maß. In der Gabe der Heilung, es gibt unterschiedliches Maß. Es gibt in allem, was Gott uns gegeben hat, auch an natürlichen Fähigkeiten, unterschiedliches Maß. Und dieses Wort Maß, das betont auch der Apostel Paulus an manchen Stellen, wo auch zum Beispiel der Heilige Geist, wo er sagt, dass der Heilige Geist Gaben zuteilt, einem jeden besonders. Also persönlich bezogen auf den Einzelnen, was er ihm geben möchte an Gaben und auch an Maß. Oder in Epheser 4 oder auch in anderen Stellen, Römer 12, wo er von dem Maß des Glaubens redet und von dem Maß der Gabe Christi redet, das den verschiedenen Menschen gegeben ist. Und deswegen soll auch jemand sich nicht höher einschätzen, als er es eigentlich hat, entsprechend seinem Maß, das ihm gegeben ist. Da gibt es etwas Unterschiedliches. Das ist ein großes Geheimnis, ihr Lieben, in der Gemeinde, denn davon spricht er dann auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 12 sehr deutlich, wo er auch von den verschiedenen Gaben, von dem verschiedenen Maß auch spricht, dass er sagt, Aufgrund dessen, dass da Verschiedenes ist, gibt es die Möglichkeit auf der einen Seite, dass sich Menschen maßlos überschätzen. Sie wähnen sich in einem Zustand, in dem sie in der Realität gar nicht sind. Sie denken, dass sie irgendwer Besonderes im Reich Gottes wären, was sie gar nicht sind aufgrund ihrer Berufung und ihrer Gabe. Sie überschätzen sich maßlos. Ja, ich kann das alles, ich kann sogar besser als andere. Und das andere ist die Unterschätzung, das ist die andere Gefahr. Dass man immer sagt, ja, ich habe nichts, ich kann ja nichts, mir ist ja nichts gegeben. Und aus dem einen, ihr Lieben, kommt der Stolz, man schaut herunter auf die anderen, wenn man sich überhebt und sagt, ja, die anderen brauche ich nicht. Ich habe so viel bekommen von dem Herrn, ich kann alles allein. Ich übertreibe jetzt, ja. Und die anderen, die sich unterschätzen, die immer sagen, ja, was ist denn mir eigentlich gegeben und womit kann ich denn eigentlich wuchern, die sind dann in der Gefahr, in eine falsche Demut zu kommen, beziehungsweise auch neidisch auf den anderen zu schauen. Wie Paulus dann sagt, wenn ein Auge sagen würde, oder ein Ohr sagen würde zu dem Auge, ja, wenn ich ein Auge wäre, sozusagen, er schielt auf die Funktion des Auges, die ist ja viel wichtiger als das Ohr, aber weil ich nur Ohr bin, bin ich nicht so wichtig. Und alle diese Dinge, das ist jetzt nicht das Thema, aber das will ich nur anschneiden, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn es um Gaben geht, wenn es um Aufgaben geht. Und ihr Lieben, es ist ganz wichtig, aus den Gaben ergeben sich Berufungen. Jeder, der was bekommen hat von dem Herrn, und das hat jeder, da ist niemand ausgenommen, da, aus dem entwickeln sich auch Berufungen. Es kann auch manchmal umgekehrt sein, dass der Herr zuerst eine Berufung ausspricht und die Gaben dann entfaltet. Ist ganz egal, wo der Anfang ist. Es gehört immer zusammen. Versteht ihr? Es ist immer zusammen. Manchmal kommt eine Berufung und man denkt sich, ja, ich bin da gar nicht ausgerüstet dazu. Aber wenn der Herr sagt, geh, dann gebe ich dir die Gaben dazu. Das ist egal, ob zuerst die Gabe oder die Berufung oder was auch immer, aber es gehört immer zusammen. Und dann sagt Jesus hier sogar auch noch, dass er sozusagen, hier unten steht es, er gibt verschiedene Talente und dann einen jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Noch einmal eine Unterscheidung. Jeden nach seiner Fähigkeit. Also er schert nicht alles über einen Kamm. Jeden einzelnen von uns. Es sind unterschiedliche Gaben, es sind unterschiedliche Berufungen. Aus diesen unterschiedlichen Gaben und Berufungen erfolgt auch eine unterschiedliche Verantwortung, ihr Lieben. Nicht jeder hat dieselbe Verantwortung im Reich Gottes. Die Verantwortung richtet sich nach dem Maß der Gabe und nach dem Maß auch des Auftrages. Er kann nicht sagen, ja, ich bin verantwortlich und ich bin für die ganze Gemeinde verantwortlich, obwohl er gar keine Berufung hat, ein Leiter der Gemeinde zu sein. Oder er ist für das oder jenes verantwortlich, wo er gar nicht in diesem Dienst steht, sondern einen ganz anderen Dienst. Aber er maßt sich an, über diesen Dienst zu urteilen und so weiter. Versteht ihr? Da ist es so wichtig. Verantwortung hat immer zu dem, was mir gegeben ist von Gott. Für den Bereich, in dem ich stehe, in der Verantwortung, die ich stehe. Und dann hängt das, was Gott austeilt an Gaben, auch hat einen Zusammenhang mit unserer eigenen Fähigkeit. Und ich sehe dahinter, jetzt nicht die Begabungen, die er uns gibt, die gehören zu den Gaben dazu, dass der eine hat diese Gabe und auch Begabung, das ist eine natürliche Begabung, sondern mit Fähigkeiten ist auch etwas gemeint mit, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, die Gott auch geschaffen hat. Und auf den unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ihren Typen, wenn ich das einmal jetzt so leger sagen darf, orientiert sich Gott auch, er hat sie ja so geschaffen. Da gibt es zum Beispiel die Pioniere. Nicht jeder ist von seiner Natur aus ein Pionier. Aber wenn einer so eine Veranlagung hat, dann nimmt Gott darauf Rücksicht und wird ihn auch, wenn er diese Fähigkeit Gott zur Verfügung stellt, als Pionier gebrauchen. Versteht ihr, da gibt es solche und solche und solche. Es gibt auch Unterschiede zum Beispiel in der, sage ich es einmal, in der Ausbildung. Ja, manche Menschen, die haben die Fähigkeit zu einer hohen Ausbildung. Manche haben sie nicht so die Fähigkeit zu einer hohen Ausbildung. Je nachdem wird Gott auch diese Fähigkeiten, die wir erworben haben oder bekommen, nutzen. Je nach Fähigkeit. Aber das bestimmt Gott, das bestimmt nicht ich. Das ist sehr wichtig. Ja. Aber diese Unterschiedlichkeit, ihr Lieben, die ist von größter Bedeutung, dass wir in der Gemeinde das sehen, dass wir das schätzen und anerkennen. Nachsatz dazu. Wir können in unseren Gaben, Fähigkeiten und Berufungen auch wachsen. Es gibt ein Anfangsstadium und es gibt ein Wachstumsstadium. Wir sind nicht festgelegt auf das, was wir am Anfang von dem Herrn bekommen, ja? Und das hängt auch von unseren Fähigkeiten ab, im Sinne von, dass wir eine Sehnsucht haben nach mehr. Das gehört da hinein. Mehr Gaben. Wir können Gaben bekommen, die wir jetzt noch nicht haben. Wir können eine Berufung bekommen mit einer höheren Verantwortung, die wir jetzt noch nicht haben. Das ist alles im Fluss, das ist alles im Prozess. Trotzdem bleibt es bei der Unterschiedlichkeit. Nicht jeder kommt zu demselben Art von Maß. Aber bei jedem ist es wichtig, dass er sich ausstreckt nach mehr. Dass er sich mehr nach Gaben, mehr auch nach Berufung, Qualität und Fähigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, damit wir in unseren Gaben wirklich zusammenfließen und miteinander sozusagen das Reich Gottes bauen. Und deswegen, daraus resultiert nun, aus diesem ersten wichtigen Botschaft, dass jeder in der Gemeinde, ohne Ausnahme, hat die Verantwortung. Und ich sage das bewusst jetzt so, jeder hat selber die Verantwortung. Er hat nicht nur allein die Verantwortung, aber er hat zunächst einmal selber die Verantwortung zu entdecken und zu suchen, was sind die Fähigkeiten, Begabungen und Gaben, die mir der Herr gegeben hat. Was ist die Berufung, was ist die Aufgabe, in die er mich hineinführen möchte, vielleicht ganz klein und immer größer werdend und so weiter. Was ist die Verantwortung, die er mir übergibt? Jeder hat diese Verantwortung. Dass Gaben entfaltet werden, freigesetzt werden, dass ihnen Raum gegeben wird. Jeder hat da seinen eigenen Anteil. Und das andere ist, dass dabei, wenn wir anfangen, uns danach auszustrecken, ja, was ist das, was unsere Aufgabe ist, was unsere Berufung ist? Das andere ist, dass wir zu dieser Frage auch einander brauchen. Es ist sehr wichtig, dass wir einander gerade in diesen Fragestellungen unterstützen. Dass wir uns gegenseitig fördern, dass wir auch gegenseitig uns freisetzen zu diesen oder jenen Dingen, die der Herr mit uns vorhat. Und dazu braucht es einfach auch eine Kultur, dass wir miteinander austauschen darüber. Dass wir Fragen stellen nach anderen, dass Reifere die Jüngeren vielleicht beraten. Dass sie sie an der Hand nehmen, dass sie ein Stück weit begleiten, dass sie versuchen freizusetzen. Dass Jüngere anfangen, sich zu fragen, wer könnte mir denn helfen dabei, dass da etwas auch in meinem... Da gibt es manchmal auch Blockaden, die freigesetzt werden müssen. Jeder soll in seine Berufung finden und dazu brauchen wir auch einander. Ihr Lieben, und es ist wichtig, dass das alle Generationen betrifft. Das beginnt schon bei den Kindern. Sehr wichtig, dass wir darauf achten als Erwachsene, in den Kindern schon das zu orten, was an Gaben, Befähigungen und so kleinen Aufgaben, sie sind noch nicht Gemeindeleiter, aber sie haben vielleicht schon Fähigkeiten, die letztlich einmal in eine andere Situation führen, auch an Verantwortung. Aber dass wir das anfangen zu orten. Und Jugendliche, Teenager und Jugendliche. Und in ganz besonderer Weise möchte ich da die jungen Erwachsenen ansprechen. Die jungen Erwachsenen, so ab 18 oder, es ist jetzt egal welches Alter, die sind ja in einer herausragenden Situation aufgrund ihres Alters, weil in diesem Alter werden lebensentscheidende Weichen gestellt. Von Beruf, von Familie, von Dienst in der Gemeinde, von Gaben und Berufungen, die sehr weit reichen, die schon eine lebensentscheidende Dimension haben. Und gerade in dieser Phase, da hat man schon auch ein bisschen einen Erfahrungshintergrund hinter sich. Die Jugend, da ist man schon in einer Art Reife, wo man in einer besonderen Weise herausgefordert sich sieht, diese Fragen zu stellen. Ihr Lieben, wenn ihr in den jungen Jahren nicht eure Berufung findet, dann wird es immer schwerer. sich diese Frage zu stellen, weil wenn man dann schon einmal 50, 60 ist, denkt man, ja, jetzt geht schon der Pension zu und so weiter. Aber das ist wichtig, dass man, auch im Reich Gottes ist es so, ja, dass man, dass, da will ich die Jugenden, die Jugendlichen und die junge Generation und die jungen Erwachsenen herausfordern, dass sie diese Fragen sich stellen, dass sie sich diesen Fragen stellen und dass sie sich auch beraten lassen in dieser Weise, dass sie einen Hunger entwickeln, dass sie nicht sagen, na ja, irgendwie wird schon sein, sondern es geht mit Hunger und dann tauscht man sich auch mit anderen aus, man betet darüber, man setzt frei und es ist wichtig, dass wir da, dass es dann auch Leute gibt in der Gemeinde von Älteren, unter Anführungszeichen, Reiferen, sagen wir es einmal, ist ja egal, wie man das sagt, die nun auch bereit sind zu helfen, freizusetzen, zu beten und so weiter. Ihr Lieben, auch die ältere Generation steht vor derselben Herausforderung. Niemand kann aufgrund seines Lebensalters bei Gott in Pension gehen. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiges Wort. Niemand. Ihr Lieben, es kann ja auch sein, dass sich jemand erst mit 60 oder 70 Jahren bekehrt hat. Dann beginnt er eben da. Aber da ist noch etwas vor ihm. Ist ganz egal, in welchem Zeitpunkt du stehst oder in welcher Entwicklungsphase auch im Reich Gottes. Auch die Älteren haben noch etwas Neues vor sich. Ich glaube, dass Gott mit mir noch Neues vorhat. Was ich bis jetzt noch nicht gekannt habe, gesehen habe, auch an Gaben. Ich strecke mich aus nach mehr. Ich bin noch nicht am Ende. Ich möchte gerne noch mehr und bin bereit, auch da für mich auszustrecken und auch Verantwortung zu übernehmen. Aber das muss von mir ausgehen, ja? Und dass ich dann auch sozusagen Hilfe bekomme. Aber ihr Lieben, jeder, in welchem Alter auch immer, ist gerufen. Und so, ihr Lieben, werden wir eine Gemeinde, wo wir Hand in Hand von den kleinen Kindern bis zu den Ältesten in einer Reihe so Hand in Hand Reich Gottes bauen. Es ist nicht so, dass die einen den anderen die Staffel übergeben und die es übergeben haben, setzen sich zur Ruhe. Sie geben den anderen die Staffel weiter und behalten selber auch die Fackel. Sie gehen zusammen und jeder in seiner Berufung, jeder mit seiner Gabe, jeder in seiner Verantwortung. Und da gibt es ein Wachstum, da darf hineingewachsen werden. Das hat alles mit diesem Thema zu tun, von Gaben und Freisetzungen beauftragen. Jeder hat etwas bekommen und jeder hat die Verantwortung, das zu entdecken. Und jeder hat die Verantwortung, es einzusetzen. Das ist ganz wichtig. In der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Der Dienst ist nicht nur in der Gemeinde. Wir sind Jünger Jesu in unserem gesamten Leben. Also überall, wo wir dienen und wo wir arbeiten und wo wir stehen und in unserer Umgebung und Nachbarschaft und alles Mögliche und Arbeitsstätte. Überall. Aber es ist wichtig, dass wir das sehen und sagen, ja, Herr, ich bin bereit. Ich möchte mit den Gaben, die du mir gegeben hast, und diese Berufung, die du auf mein Leben gelegt hast, möchte ich umgehen. Ihr Lieben, das ist eine Gemeinde, die wirklich in der Lage ist, Reich Gottes zu bauen, wenn wir in dieser Weise so miteinander umgehen. Und ihr Lieben, nun das Zweite, was sozusagen hier nun von größter Bedeutung ist, ist, dass wir nun eine Verantwortung tragen für das, wie wir damit umgehen. Im 1. Petrus 4 heißt es, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter Gottes. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, als ein guter Haushalter. Und ein Haushalter ist verantwortlich seinem Herrn. Und das ist jetzt der Ernst der Sache. Das ist der zweite Teil und dann wird ja viel in diesem Gleichnis auf diesen zweiten Teil sozusagen auch deutlich gemacht. Das heißt, ihr Lieben, auch wenn wir es nicht so gerne hören, diese Worte, aber es ist einfach von Jesus so gesagt, wir müssen Rechenschaft geben über das, was wir mit unseren Gaben getan haben. Nicht, welche Gaben wir empfangen, das ist Sache Gottes, sondern was wir damit tun. Wie wir arbeiten im Reich Gottes. Wir müssen Rechenschaft ablegen. Der Herr kommt eines Tages und sagt, und jetzt sagt mir, was habt ihr denn getan mit meinem Vermögen, das ich euch anvertragt habe? Gebt Rechenschaft darüber. Und ihr Lieben, Das sind so Dinge, die wir oft sozusagen nicht so sehr im Reich Gottes sehen wollen. Da ist immer nur die Liebe und die Barmherzigkeit und so weiter. Aber das ist nicht ein Gegensatz dazu, sondern das gehört dazu. Ihr Lieben, wenn man ein Haushalter ist, dann ist es normal, dass man Rechenschaft abgibt. Oder Rechenschaft abgeben muss. Dass Jesus von uns Rechenschaft fordert, ist normal. Das ist nicht abnormal. Ihr Lieben, es wäre abnormal, wenn Jesus nicht Rechenschaft fordern würde. Wenn dann würde das bedeuten, es ist ihm völlig wurscht, was wir damit machen. Der Herr wird Rechenschaft fordern, weil es ihm nicht egal ist, was mit seinem Vermögen geschieht. Und wie wir mit seinem Vermögen umgehen. Und wer wir sind in seinen Augen. Es ist ihm nicht egal. Und weil es ihm nicht egal ist, wird er auch Rechenschaft ablegen müssen. Ihr Lieben, lasst uns das bewusst werden. Es kommt der Tag, wo wir Rechenschaft ablegen müssen vor dem Herrn. Es geht hier jetzt nicht um eine Werksgerechtigkeit. Es geht nicht darum, ihr Lieben, dass wir durch unsere Taten und das, wie wir unsere Gaben einsetzen, dass wir da das Himmelreich ererben. Es geht nicht darum, dass wir aufgrund unserer Taten sozusagen dann gewogen werden, in dem Sinne, ob wir angenommen werden oder nicht. Das hängt an dem Blut Jesu und das hängt an unserer Bereitschaft, unser Leben Jesus zu geben. Ich komme dann gleich noch einmal dran. Diese Sache, um die es hier geht, ist eine Sache, die ausgesprochen wird über solche, die schon gerettet sind, zunächst einmal, ja? Wir werden auch nach unseren Taten gerichtet. Im Sinne dessen, was sie wiegen. Der Apostel Paulus, der sagt im 2. Korinther, Kapitel 5, diese Stelle möchte ich euch noch lesen, Kapitel 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, als er Gutes oder Böses. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir Christen. Da geht es nicht mehr um Rettung oder Nichtrettung in erster Linie, sondern da geht es darum, wie wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, umgegangen sind. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, da schreibt er darüber, dass wir dass wir alle Mitarbeiter seid im Reich Gottes. Das ist wie wenn man ein Haus baut. Er hat den Grund gelegt, andere haben darauf weitergearbeitet und dann redet er davon und sagt, und es wird der Tag kommen, wo offenbar wird, was von dem, was wir getan haben, also wie wir dem Herrn gehorcht haben und mit seinen Gaben gewuchert haben, dann wird herauskommen, was von dem Gold oder Silber oder Holz oder Heu oder Stroh sein wird. Und es wird, das Feuer wird es erweisen, was Bestand hat. Aber wir werden alle, auch wenn vieles verbrennt, durch das Feuer hindurch gerettet, als Personen. Aber vieles von den Werken kann verbrennen. Das heißt, da ist ein Gericht. Da ist eine Verantwortung. Ihr Lieben, das müssen wir hören. Es hat eine Folge für unser Leben, wenn wir das, was uns der Herr gegeben hat, brach liegen lassen. Wenn wir damit nicht wirklich wuchern. Wenn wir das nicht einsetzen für das Reich Gottes. Und ihr Lieben, an dieser Stelle wird nun deutlich, dass hier ein Kriterium, das Jesus setzt, eigentlich sind es zwei Kriterien, die Jesus hier setzt. Wie er dann zurückkommt in dem Gleichnis, der Fürst und dann die einzelnen Knechte zur Rechenschaft fordert, da kommt der eine, der hat 5 Talente und sagt, ich habe weitere 5 Talente gewonnen und dann antwortet Jesus zu ihm und sagt, du guter und treuer Knecht. Da liegen die Maßstäbe. Du guter und treuer Knecht. Zu dem anderen, der nichts gearbeitet hat, sagt er, du böser und fauler Knecht. Da sieht man jetzt diese Differenz zwischen den beiden Dingen. Und das ist sehr wichtig, damit, dass wir das auch richtig verstehen. Das Erste, was Jesus hier betont, auch wenn es jetzt nicht umschrieben wird, aber ich bin überzeugt, dass das im Hintergrund steht. Wenn Jesus sagt, du guter Knecht, dann sagt er, du bist deswegen ein guter Knecht, weil du jemand bist, der in einer engen Beziehung mit mir, dem wunderbaren Herrn, steht und mich von Herzen liebt. Der gute Knecht ist der, der den Herrn liebt, der sein ganzes Leben für seinen Herrn gibt und für den es daher nicht gerade eine Selbstverständlichkeit oder aber eine Folge ist, dass er diesem Herrn treu ist. Es ist sehr wichtig, dass die Treue, die hier gelobt wird bei dem Knecht, kommt daraus aus seinem Herzen. Du guter Knecht, gut ist eine Wesensbeschreibung, ja? Und die Treue bezieht sich auf das Handeln, auf das Tun. Aber das Gut, so wie das Böse dann umgekehrt, bezieht sich auf die Herzenseinstellung. Ihr Lieben, wenn ein Jünger Jesu seinen Herrn liebt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, sich ihm ganz hingibt, wie sollte er ihm da nicht gehorchen? Das ist ja ein Widerspruch. Und es ist so wichtig, dass das aus der Liebe kommt. Dass wir nicht sagen, oh, was für eine schwere Last ist das, was uns der Herr da aufgetragen hat. Der böse Knecht argumentiert ein bisschen so, ich komme dann noch gleich zum Schluss drauf. Aber der gute Knecht ist, er sagt, Herr, was immer du von mir möchtest, ich tue es, weil ich dich liebe. Ich danke dir für alle Gaben, ich danke dir für alle Berufung und ich möchte in deinem Namen und mit deiner Hilfe und in der Kraft des Heiligen Geistes alles, was du mir gibst, einsetzen zur Verherrlichung deines Reiches. Ihr Lieben, es ist ein Kriterium, dass der Knecht gut ist, dass sein Herz rein ist zu ihm. Und das beurteilt Jesus auch. Und aus dem heraus sagt er, du treuer Knecht, du bist treu. Und du bist über wenigem treu gewesen, ich werde dich über viel einsetzen, da kommt dann der Lohn ins Spiel, komme ich gleich drauf. Aber zunächst einmal ist wichtig, dass das Kriterium für die Beurteilung Jesu ist nicht das Maß dessen, was wir für ihn geleistet haben. Jesus sagt nicht, du bist ja ganz toll, du hast 5 Talente dazu gewonnen, das kommt gar nicht mehr vor. Sondern er sagt, du bist treu gewesen mit dem Geringen, das ich dir gegeben habe. Also nicht das Maß der Frucht, das was aus unserem Leben herauskommt, sondern unsere Treue ist entscheidend. Nicht, dass wir erreicht haben, was wir jetzt als Volk dann darstellen können, ist wichtig, sondern ob wir gehorsam waren. Der Gehorsam ist das Entscheidende. Nicht das Maß von dem, was an Frucht herauskommt. Das ist bei jedem unterschiedlich. Und da müssen wir uns auch überhaupt nicht vergleichen. Die Treue hat etwas zu tun mit dem Gehorsam, hat etwas zu tun damit zu sagen, ja, und wenn du mir nur ganz wenig gegeben hast, ich bin treu mit dem. Und die Treue, ihr Lieben, hat auch das Element des Anhaltens. Die Treue hat nicht nur einen momentanen Gehorsam, die Treue sagt mehr. Ein anhaltender Gehorsam, ein Ausharren. Treue heißt, dass ich, wenn ich etwas übernommen habe, nicht morgen wieder wegschmeiße. Dass wenn ich heute mich hineinbegeben habe in Gehorsam zu einem Dienst, dass ich dann, vielleicht wenn es Schwierigkeiten gibt oder wenn ich nicht so viel Erfolg sehe oder wenn andere mich kritisieren oder weil es langweilig wird oder sonst etwas, einfach hinschmeiße. Die Treue hat etwas mit dem Ausharren zu tun. Dass wir treu sind in den Zeiten, wie man es auch bei einer Ehe sagt, in guten und in schwierigen Zeiten. Das hat mit Treue zu tun, ihr Lieben, und auf das achtet. Deswegen ist das Kriterium auf Lebenszeit ausgerichtet, nicht auf den Moment, dass ich vielleicht 2 Jahre so ganz wirklich treu war im Reich Gottes und dann flaut das immer mehr und mehr ab. Ihr Lieben, die Treue bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr wiederkommt, denn das ist ja das Gleichnis hier. Er kommt wieder und dann werden sie sozusagen beurteilt. Und diese Treue steht hier ganz besonders im Mittelpunkt als etwas, was für Jesus von größter Bedeutung ist. Ihr Lieben, der Apostel Paulus sagt das ja auch. Er sagt zum Beispiel in der Weise, uns als diejenigen, die Mitarbeiter sind, uns soll man erachten im Reich Gottes als Diener und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und bei einem Verwalter sucht man nicht mehr, als dass er treu ist. Nicht wie viel er gemacht hat, wie großartig das ist, wie die Leute ihm zuklatschen, wie groß das Maß ist, sondern ob er treu war. Man sucht nicht mehr bei einem Verwalter, als er treu ist. Treu entsprechend seiner Gabe, ob viel oder wenig. Treu entsprechend seiner Berufung, ob groß oder klein. Und treu entsprechend seiner Verantwortung, ob groß oder klein. Das hängt ja immer zusammen miteinander. Die Treue ist sozusagen das, was man bei einem Verwalter sucht. Die Treue ist das, was Jesus bei mir und bei dir sucht. Das ist sehr wichtig. Zuerst, dass wir hingegebene Jünger Jesu sind, die von ganzem Herzen Jesus lieben und sagen, aus Liebe zu dir ein guter Knecht zu sein. Und ein guter Knecht wird treu sein. Der macht es aus Liebe und setzt es aus Liebe dann ein. Das fließt aus dem heraus. Und jetzt dann der letzte Knecht. Ja, es wird, das muss ich nur ganz kurz erwähnen, weil es ja hier drinnen steht natürlich, es wird hier dem einzelnen beiden Knechten, die hier als gute und treue Knechte beschrieben werden, wird ein Lohn zugesagt. Nun, von dem Gleichnis her wird deutlich, dass mit dem Lohn etwas gemein sein muss, was nach der Wiederkunft des Fürsten, des Herrn ist. Nachher. Weil er kommt ja wieder, also das ist auch ein Bild für die Wiederkunft Jesu. Das heißt, Jesus verspricht denen, die hier auf dieser Erde ihm treu sind und gute und treue Knechte sind, eine Belohnung. Das gibt es im Himmel. Wir müssen uns das nicht ausmalen. Aber es scheint etwas zu sein, was wenn Jesus zum Beispiel sagt, du warst hier über wenigem treu, ich will dich über viel setzen. Das ist eine Sache, die eben darauf irgendwie hindeutet, dass wir auch im Reich Gottes Verantwortungen haben werden und Aufgaben haben werden, die auch unterschiedlich groß sind. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich sag nur, es deutet darauf hin. Und das Zweite ist, was Jesus als Lohn sagt, also ich setze dich über viel ein. Und das Zweite, was er sagt zu den treuen Knechten ist, geh ein in die Freude des Herrn. Genauer gemeint ist dort, geh ein zum Freudenmahl des Herrn. Das sagt das noch ein bisschen besser. Das heißt, die eigentliche Belohnung ist die innigste Gemeinschaft mit Jesus, die durch das Mahl gekennzeichnet ist, symbolisiert wird. Das ist reine Freude. Und das ist die größte Belohnung, die es überhaupt gibt. In der Freude des auferstandenen Herrn zu leben in seiner unmittelbaren Gegenwart, das ist eine wunderbare Belohnung. Okay, nun zu dem unnützen Knecht oder zu dem Knecht, den Jesus als den Faulen bezeichnet und als den, der untreu gewesen ist. Es ist wichtig, dass wir hier Folgendes verstehen. Dieser eine Knecht, er vergräbt das, was er bekommen hat. Es ist nicht so vom Gleichnis her, das ist ein erfundenes Gleichnis, wir müssen überlegen, was hat sich Jesus gedacht dabei, wenn er das erzählt, ja? Das ist ja keine wahre Begebenheit, sondern eine erfundene Geschichte, ein Gleichnis, ja? Aber Jesus erzählt es ja ganz bewusst. Also es scheint so zu sein, dass Jesus meint, dass dieser Knecht hier nicht die Gaben, die er bekommen hat, geringschätzt. Er vergräbt sie, er schmeißt sie nicht weg. Vergraben heißt, das war damals in der Antike der sicherste Ort für einen Safe. Er bewahrt sie auf, er stellt sie sicher, damit niemand sie stehlen kann. Sie sind wertvoll, sie gehören ja dem Herrn, das weiß er. Es ist nicht das. Nicht, dass er so geringschätzig denkt über das, was der Herr ihm gibt. Seine Schuld ist nicht, dass er das geringschätzt und deswegen vergräbt und missachtet, sondern seine Schuld ist, dass er nicht handelt damit. Er hat was bekommen, aber er behält es für sich. Auch als etwas sehr Wertvolles, ja? Er gibt es nicht weiter. Ihr Lieben, darin liegt Ein großes Frage an uns als Jünger Jesu. Behalten wir das, was wir bekommen haben, für uns? Oder geben wir es weiter? Wenn wir es nur behalten, werden wir schuldig. Ihr Lieben, ein selbstzentrierter Christ, der einfach nur genießt, was er vom Herrn bekommen hat, wird schuldig, auch wenn er die schönsten Dinge genießt. Weil er es nicht verstanden hat, oder schon verstanden hat, aber nicht gehorcht hat. Sein Ungehorsam war das Problem. Sein Ungehorsam. Und in diesem Ungehorsam war er sozusagen willig, das einfach liegen zu lassen, brach zu lassen, mit dem, was der Herr ihm gegeben hat, nicht umzugehen. Und jetzt kommt eine interessante Sache dazu, dass in dem Gespräch, das zwischen diesem Jünger, also diesem Knecht sich entwickelt, mit dem Herrn, sagt ja dieser Knecht dann dazu: Herr, ich habe gewusst, dass du ein harter Herr bist. Deswegen habe ich Angst vor dir. Deswegen habe ich es vergraben. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass hier sozusagen der Knecht etwas vorgibt. Eine Ausrede. Er hat ein völlig falsches Gottesbild. Gott ist nicht hart. Er unterstellt es ihm. Er unterstellt ihm, dass er ein schrecklicher Gott ist eigentlich. Der etwas verlangt, wozu er uns nicht die Gaben dazu gibt. Ja, du sähst, wo du nicht verlangst, dass wir ernten, wo du nicht gesät hast und so weiter. Also, wie wenn uns Gott nicht die Dinge geben würde, die wir einsetzen sollen für ihn. Und er bezeichnet ihn als einen harten Mann. Und diesem harten Mann, vor dem muss man Angst haben. Und da ist es am besten, dass man sozusagen, vielleicht ist dieser harte Mann mit dem, ich sage jetzt einmal das ausgelegt auf uns, vielleicht ist dieser harte Mann, dieser Gott, nie zufrieden mit dem, was wir tun. Und wir fürchten ihn deswegen. Es kann sein, dass das eine Haltung ist, wo dann jemand sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem, was ich für den Herrn tun würde, ob das genug ist für ihn. Ja, du verlangst viel zu viel von mir. Wenn wir mal hören, einen Auftrag vom Herrn an uns, nein, Herr, das ist viel zu viel. Außerdem, es ist zu anstrengend. Es kostet mich vielleicht zu viel. Ich will das nicht, denn da müsste ich das und das aufgeben. Das ist ungerecht, das ist hart, das nimmt mir etwas von meinem Leben weg. Und was auch immer man einsetzen könnte, und deswegen fange ich gar nicht an, denn vielleicht werde ich dich nie zufriedenstellen. Es gibt Leute, die laufen so umher, auch Christen, die sagen, nein, ich glaube, mit nichts kann Gott zufrieden sein mit dem, was ich tue. Und deswegen sind sie auch gar nicht sehr motiviert, etwas zu tun. Und Jesus sagt ihm, diesem Knecht dann, wenn du wirklich glauben würdest, dass ich ein harter Mann bin, das ist als eine Frage gemeint, ja, dann würdest du aber anders handeln. Dann würdest du zumindest, wenn du wüsstest, dass wenn ich zurückkomme, dass ich von dir etwas fordere, dann hättest du wenigstens das Geld auf die Bank tragen können. Das ist das Geringste, was du hättest machen können, wenn du denkst, dass ich so ein harter Mann bin. Also nicht einmal diese Ausrede lässt Gott ihm gelten, ja. Er hat nicht einmal das Geringste in diesem Fall, nicht einmal das Geringste für Gott getan. Und es schaut so aus, wie wenn schon Gott glücklich wäre, wenn er wenigstens etwas getan hätte für ihn und etwas in einem Herzen. Aber sein Herz war kaputt. In seinem Herzen, er sagte, du bist ein böser Knecht. Und ein böser Knecht ist derjenige, der sozusagen in Anklage gegen Gott steht, in Rebellion gegen dich, gegen Gott steht. Herr, du bist ein harter Herr, mit dir will ich mich gar nicht einlassen. Denn du verlangst und strafst dann entsetzlich. Und diese Anklage, diese Rebellion, diese Auflehnung gegen Gott, das ist es, was Jesus hier an diesem Knecht darstellt als etwas, was er verurteilt. Und aus dem kommt sein Ungehorsam. Und wenn nun Jesus sagt, ihr Lieben, dieser Knecht wird sogar aus dem Reich Gottes ausgeschlossen. Dann ist es die härteste Rede in diesem Gleichnis. Aber diese Härte kommt wegen seines Herzens. Deswegen sagt er, du guter und treuer Knecht, und dann sagt er, du böser und fauler Knecht. Aus dem Bösesein kommt das Faulsein, aus dem guten Sein das Treusein. Ja, versteht ihr? Das ist sehr wichtig, auch die Reihenfolge. Du hast dich als böser Knecht erwiesen, du hast dich von Anfang an von mir distanziert. Du lebst gar nicht in Freundschaft mit mir, in Hingabe zu mir. Du klagst mich nur von Anfang an ständig an. Das ist der Grund, warum du untreu gewesen bist und deswegen wirst du aus dem Reich Gottes ausgeschieden. Ihr Lieben, lasst mich das zum Schluss sagen. Wenn wir entdecken, dass wir Knechte geworden sind, die in unserem Gehorsam sozusagen zurückgewichen sind, die nicht mehr in demselben Gehorsam dem Herrn leben, aus Liebe zu ihm, wie er es eigentlich möchte. Wenn das eine Schüttelung ist, diese Botschaft, dass wir nachdenken, Herr, was mache ich eigentlich mit deinen Gaben? Wie sehr strecke ich mich danach aus, sie einzusetzen, sie zu entdecken, zu entfalten und so weiter und alles, was ich vorhin gesagt habe. Wenn das überhaupt kein Thema mehr ist für uns und wir da so hinleben, dann geht ein Prozess in uns vor. Und dieser Prozess kann in zwei Richtungen führen. Die eine Richtung führt in die Buße und Umkehr. Der Herr freut sich, wenn wir das rechtzeitig entdecken. Und sagen, Herr, du hast mich überführt. Ich bin dir untreu gewesen. Ich lebe so, wie wenn ich gar nicht sozusagen das, was du mir an Gaben gegeben hast, in Treue, in Hingabe, in Liebe zu dir einsetze. Bitte verzeih mir. Und wir drehen um und gehen einen entgegengesetzten Weg. Es kann aber auch sein, ihr Lieben, dass Leute, die so angefangen haben, dass sie mit großer Hingabe treu gewesen sind, immer mehr und mehr von dieser Treue abweichen, bis hin dazu, dass auch ihr Herz verhärtet wird. Dass auch ihr Herz mehr und mehr in eine Anklage übergeht, nicht mehr in dieser Liebe zu dem Herrn sich erneuern lässt, sondern immer mehr wegrutscht von Gott. Und das kann so weit gehen, dass auch einstige Jünger Jesu aus dem Reich Gottes ausgeschlossen werden. Das ist eine sehr ernste Botschaft. Das heißt, wir haben nicht einen Freifahrtschein in unserer Tasche, in ins Himmelreich zu kommen, in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Wir können den Eintritt ins Reich Gottes nicht erwerben, nicht verdienen. Das geschieht durch das Blut Jesu. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber wir können das Reich Gottes verspielen. Also verspielen ist richtig verstanden. Darum ist es eine ernste Botschaft, die für jeden von uns wichtig ist. Und jetzt gerade am Anfang dieses neuen Arbeitsjahres ist es gut, sich daran erinnern zu lassen, denn Gott sagt uns das ja nicht, um uns zu verurteilen, er sagt es ja umgekehrt, dass wir aufmerksam werden und sagen, ja Herr, ich will Buße tun, wo ich entdeckt habe, dass ich so in den Prozess hineingerutscht bin des bösen und faulen Knechtes, so in diese Richtung und ich möchte umkehren. Denn es gibt es, dass Menschen ganz wieder zurückgehen und dann auch aus dem Reich Gottes in dieser Weise ausgeschlossen werden, wie es hier heißt. Aber das ist nicht das Thema, das Gott will. Deswegen sagt das uns ja, um nicht zu sagen, pass auf, dass du ja nicht dorthin kommst, sondern ich bitte dich, erneuere diese erste Liebe, von der ich vorletztes Mal gepredigt habe. Damit wir aus dieser Liebe heraus hineinkommen und nun anfangen zu verstehen, alles, was uns gegeben ist uns gegeben zu dienen. Diesen Knackpunkt müssen wir erfassen. Alles, was uns gegeben ist, ist nicht nur für uns, sondern ist dazu da, dass der Herr sagt, jetzt geh und handle damit, wuche damit. Und ich freue mich am Tag der Wiederkunft oder des Gerichtes, wenn du mir sagst, ich habe 5 Talente dazu gewonnen. Nicht als Stolz, sondern als Freude darüber, dass ich dir gehorsam sein durfte, aus Liebe zu dir. Und dann sagt der Herr, komm herein zu meiner Freude an den Tisch des Mahls, wo wir gemeinsam arbeiten sein dürfen in Freude und in Gemeinschaft. Ihr Lieben, Lasst uns so starten in das neue Arbeitsjahr, dass wir dem Herrn bitten, dass er uns da hilft, dass wir mehr und mehr zu diesem guten und diesen treuen Knechten werden, mit allem, was dazugehört. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du viel mit uns vorhast. Herr, wir danken dir zuerst, dass du uns erlöst hast. Das ist das ein einmaliges Geschenk, das wir nie und nimmer erwerben können. Das ist reines Geschenk. Aber Herr, du hast uns in das Reich Gottes hineingebracht, durch die Türe des Blutes Jesu, ohne Verdienste. Aber Herr, du möchtest, wenn wir in deinem Reich sind, dass wir deine Knechte sind, deine Jünger sind, dass wir aus Liebe zu dir nun auch tatsächlich das, wozu du uns stellst, wahrnehmen und die Aufgaben auch durchführen. Herr, wir brauchen eine neue Qualität des Gehorsams. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir inne werden in unserem Herzen, dass du uns zeigst, wo Ungehorsam sich eingeschlichen hat, wo wir die Aufgabe oder auch die Gaben gar nicht mehr so wichtig und ernst genommen haben, wo wir schlampig geworden sind, wo wir nicht wirklich in Treue festgehalten haben, sondern manches weggeschmissen haben, achtlos, oder weil wir beleidigt sind, oder sonst aus einem Grund. Herr, ich bitte dich, hilf uns, dass wir da inne werden dessen, was du uns sagen möchtest. Und an welcher Stelle da es der Buße und Umkehr braucht. Und du freust dich über jeden, der Buße tut. Wir sind so dankbar, Herr Jesus, dass du so freundlich mit uns umgehst, dass du uns aufmerksam machst, dass du uns hilfst und dass du uns auch bei der Buße und Umkehr hilfst. Und dass das eine Freude sein wird, wenn wir umkehren. Und Herr, ich möchte dir auch danken dafür, dass du uns zu jeder einzelnen Aufgabe und Berufung auch den nötigen Gaben schenkst. Herr, wir müssen nie Angst haben, dass du uns überforderst. Du forderst uns heraus, aber du überforderst uns nicht. Und Herr, wir möchten diese Herausforderungen annehmen. Wir möchten neu hineinfinden in das, was du mit jedem von uns vorhast. Auch als ganze Gemeinde zusammenspielen in diesem Spiel von Gaben und Berufungen, sodass wir auch als ganze Gemeinde das bauen können an Reich Gottes, was du vorhast in dieser Gegend hier. Und Herr, wir möchten zugerüstet sein dafür. Und Herr, wir wollen diesen Ruf wieder neu hören, alle Mann an Deck. Alle Mann an Deck. Herr, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir alle Mann an Deck sind. Das heißt, alle sind in jener Berufung, die du auf ihn gestellt hast und mit jenen Gaben, die du ihm gegeben hast. Jeder ist bereit, gemäß der Gabe, gemäß dem Maß, gemäß des Vermögens, wie auch immer du das festlegst oder uns schenkst, dass wir dir dienen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns auch einen Hunger gibst nach mehr. Dass wir nicht einfach immer nur stehen bleiben an einer Stelle, sondern dass wir uns ausstrecken dürfen. Herr, das alles, dafür danken wir dir und bitten dich, dass du das durch deinen Heiligen Geist mehr und mehr freisetzt, mitten unter uns. Amen.